27. September 2023, kurz nach 8:30 am Abend. In der Justizvollzugsanstalt Frankenthal meldet ein Insasse ein Problem mit seiner Toilette. Aber es gibt kein Problem. Stattdessen findet sich ein JVA-Beamter, der eigentlich nur helfen wollte, kurz danach auf dem Boden wieder. Blutend und mit einer großen Schnittwunde am Hals. Der Täter, ein 22-jähriger Häftling. Die Klinge verfehlt lebenswichtige Adern nur um wenige Zentimeter. Es ist ein brutaler Angriff, der fast tödlich endet und viele Fragen zum Justizsystem aufwirft. Das war nicht die erste Gewalttat des Häftlings innerhalb von Gefängnismauern. Wie konnte er überhaupt an eine Waffe kommen und warum wurde vor ihm so oft gewarnt, ohne dass etwas Entscheidendes geschah? In dieser Folge nehmen wir euch mit hinter die Mauern der JVA Frankenthal. Wir rekonstruieren den Tathergang, sprechen über das Trauma des Opfers, den verstörenden psychologischen Befund des Täters und ein Justizsystem, das zu spät reagierte.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Podcast Alles Böse. Mein Name ist Uwe Renners, ich bin stellvertretender Chefredakteur bei der Rheinpfalz. Mir gegenüber sitzt die Viktoria Fuchs, die mit mir zusammen den Podcast hier macht. Und wir haben heute wieder einen Gast. Und unser Gast heute ist die Sonja Weyer. Sonja ist Lokalchefin in Frankenthal. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Die Sonja hat heute Premiere, ihr erster Podcast. Und freut sich, glaube ich, schon sehr darauf, was anschließend dabei herauskommt.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt.
Ja, das Ganze klingt auch sehr spannend, wenn man das so möchte. Fast schon wie aus so einer Gefängnis-Netflix-Serie. Sonja, du hast den Fall und den Prozess damals begleitet. Erzähl uns doch nochmal genau, was jetzt an diesem Abend des 27. September 2023 geschehen ist. Was hat sich da in der JVA abgespielt?
Der Vorfall ist passiert, nachdem alle Häftlinge am Abend schon wieder in ihren Zellen zurück waren. Die Zellen waren geschlossen. Ali K. hat, nachdem er schon wieder in der Zelle zurück war, über die Sprechanlage Hilfe angefordert. Zwei Beamte sind daraufhin zu seiner Zelle gegangen, haben zunächst die Klappe geöffnet und ihn gefragt, was denn los wäre. Daraufhin hat er gesagt, meine Toilette ist verstopft. Die beiden sind in die Zelle reingegangen. Einer der beiden hat sich die Toilette näher angeschaut und zu seinem Kollegen, der dann später schwer verletzt werden sollte, gesagt, du, ich glaube, der verarscht uns hier. Dann ging alles wahrscheinlich wahnsinnig schnell. Der zweite JVA-Beamte stand näher an der Tür. Ali K. ist auf ihn zugestürmt, hatte eine Tellerscherbe in der Hand und hat den Mann am Hals aufgeschlitzt. Die Wunde war etwa 8 bis 10 Zentimeter lang und hat direkt stark geblutet. Der Beamte ist sofort zusammengesackt. Es muss dann wahrscheinlich relativ chaotische Szenen in dieser Zelle gegeben haben. Im Rahmen eines Handgemenges ist es dem Häftling dann gelungen, den Hauptschlüssel an sich zu nehmen.
Und das heißt, wollte er dann flüchten? Ist er dann aus der Zelle raus? Wenn du die Macht vom Schlüssel hast, vom Schlüsselbund von einem JVA-Beamten?
Genau, er ist direkt aus der Zelle raus, aber nicht, wie man vielleicht erwarten könnte, bei einem geplanten Fluchtversuch direkt zum Ausgang gestürmt, sondern hat erstmal auf seinem Flur wahllos Zellen auf und wieder zugeschlossen. Im Laufe des Prozesses hat man dann auch tatsächlich die These fallen lassen, dass dieser Angriff gezielt für einen Fluchtversuch geplant war.
Wenn man das gelesen hat, was du damals geschrieben hast, und da gehen wir noch näher drauf ein, hat der 24-Jährige, war ja nicht ohne Grund in Frankenthal in der JVA und auch Körperverletzung etc. stand da ja schon im Hintergrund. Wenn dann, sag ich mal, so jemand ruft und sagt, die Toilette ist verstopft und die Justizvollzugsbeamten gehen da so rein, wenn ich das richtig verstanden habe, auch ohne sich großartig abzusichern und so. Ist da schon was schiefgelaufen? Also hätten die sich mehr selbst sichern müssen? Also ich möchte die Opfer nicht in irgendeiner Weise da jetzt belasten, aber hätte man da vielleicht schon ein Stück weit auch was verhindern können?
Die Frage hat man sich tatsächlich im Nachgang in der JVA auch gestellt. Und auch die Leitung hat sich da sehr selbstkritisch hinterfragt. Es war tatsächlich so, dass Ali K. immer wieder auch in hatte stärkere Sicherheitsauflagen, die dann immer wieder auch gelockert wurden. Und zu dem Zeitpunkt war es eben so, es war einerseits bekannt, dass er tatsächlich gefährlich ist, aber die Sicherheitsmaßnahmen waren gerade wieder etwas gelockert worden. Und ein Aspekt war schon, dass die Beamten zu zweit in die Zelle gegangen sind. Also die haben tatsächlich schon eine gewisse Vorsichtsmaßnahme walten lassen, haben aber in dem Moment tatsächlich überhaupt nicht mit dem Übergriff gerechnet.
Weißt du, wie das grundsätzlich ist? Gehen die grundsätzlich zu zweit in die Zelle? Also ich bin so selten im Gefängnis, ich weiß es nicht. Gehen die grundsätzlich zu zweit in so eine Zelle oder geht da auch ein Justizvollzugsbeamter, geht der auch alleine da mal rein?
Kann ich dir nicht mit Sicherheit sagen. Mein Eindruck aus den Berichten auch im Prozess und aus dem, was ich aus der JVA kenne, ist, dass es nicht unbedingt nötig und üblich ist, dass die Beamten zu zweit in die Zelle gehen in so einem Fall.
Und weißt du, ob im Nachgang, also ich bin jetzt schon irgendwie gar nicht mehr bei der Tat, aber weißt du, ob sind Lehren daraus gezogen worden? Also wird es heute in Frankenthal anders gemacht? Oder sagt man, nee, also eigentlich kann man nichts verändern, das ist halt das, in Anführungsstrichen, Restrisiko.
Also ganz konkrete Lehren oder dass Dinge verändert wurden, ist mir nicht bekannt. Man hat letztlich auch, oder die Anstaltsleitung, mit der ich auch im Vorfeld von diesem Podcast nochmal gesprochen habe, sagt, man musste zu diesem Zeitpunkt nicht davon ausgehen, dass so eine Tat passieren kann. Und ihr Standpunkt, den ich durchaus auch aus einem humanistischen Gesichtspunkt nachvollziehen kann, ist, wir können auch nicht immer dauerhaft Menschen wegsperren. Wir müssen immer wieder auch diese Sicherheitsvorkehrungen lockern, schauen, bewährt es sich, falls nicht, wieder nachschärfen, falls Ruhe ist, falls man davon ausgehen kann, es entspannt sich die Situation, dann auch weitere Lockerungsschritte wieder vornehmen.
Gehen wir nochmal zurück zu der Szene, wo der JVA-Beamte dann verwundet auf dem Boden liegt. Ali K. hat den Schlüsselbund entwendet, hat Zellen aufgeschlossen, hast du gesagt. Konnte er dann doch nochmal gestellt werden oder wie war da die Gefahrenlage?
Also letztlich wurde er überwältigt, aber das muss auch eine sehr aufregende Situation nochmal gewesen sein. Denn nach dem Notruf der beiden Beamten sind eben andere Mitarbeiter aus anderen Hafthäusern auch in diesen Zellentrakt gestürmt, haben dann wohl aber auf dem Weg dorthin erfahren, Achtung, der hat einen Schlüssel, der bewegt sich hier frei im Haus. Die Polizei, die auch alarmiert wurde, hatte diese Information nach Aussage von Polizisten nicht zu dem Zeitpunkt. Die sind in die JVA rein und wussten nicht, dass ihnen, was dann tatsächlich auch passiert ist, plötzlich der Flüchtende gegenüberstehen würde.
Weißt du, wie viele Insassen in Frankenthal insgesamt dort untergebracht sind?
Also die JVA Frankenthal hat insgesamt 6 Hafthäuser, in denen ungefähr 400 Männer inhaftiert sind.
Dann kamen die Beamten, haben den Flüchtigen stellen können. Wurde er dann wieder einfach in die Zelle gepackt? Hat er nochmal jemanden verletzen können? War er aggressiv? Also in welchem Zustand findet man jemanden auf, der eigentlich ja das Unvorstellbare geschafft hat, in Anführungszeichen, Schlüssel zu klauen, sich irgendwie auf der Flucht zu befinden, innerhalb von einer Anstalt, aus der man ja eigentlich gar nicht raus sollte?
Also im Prozess wurde geschildert, dass Ali K. sich massiv gegen seine Festnahme gewehrt hat. Er muss wahnsinnig aggressiv gewesen sein, hat um sich geschlagen, gebissen und einen JVA-Beamten letztlich auch am Ellbogen verletzt noch dabei. Also er ist wohl auch auf die Männer, die von der Seite dann kamen, zugestürmt oder hat die sogar angesprungen. Und die Polizisten hatten dann auch einen Taser im Einsatz, sodass es irgendwann wohl gelungen ist, ihn zu überwältigen. Aber er war noch so aufgeputscht, dass er natürlich nicht wieder einfach zurück in seine Zelle kam, sondern in einen speziellen Sicherungsbereich und dort auch fixiert wurde.
Das klingt wirklich nach einer Tat, die man nicht so schnell vergisst, auch wenn man dort natürlich arbeitet und auch der Betroffene. Soweit ich das bei dir aus den Berichten gelesen habe, kam er ja direkt per Krankenwagen dann ins Krankenhaus und wurde notoperiert. Wie schlimm war seine Verletzung letzten Endes?
Also der Mann hat wahnsinniges Glück gehabt. Das hat auch nochmal die Rechtsmedizin in ihrem Gutachten bestätigt. 1-2 Zentimeter weiter und die Halsschlagader wäre getroffen worden oder die große Drosselvene. was dann letztlich dazu geführt hätte, dass der Mann erstickt wäre.
Der Betroffene hatte also Glück im Unglück. Wenn ich mir das vorstelle, man ist als Beruf JVA-Beamter, du stellst dir ja jetzt wahrscheinlich nicht vor, wenn du morgens in die JVA reingehst, ah, da wird ja heute sicherlich was passieren, aber nach so einer Tat, wie ist es ihm ergangen? Hat er das im Prozess erzählt?
Das Verfahren war ja mehr als ein Jahr nach der Tat und der Mann hat geschildert, dass zwar seine äußerlichen Wunden inzwischen verheilt sind, man sieht an seinem Hals immer noch eine Narbe, die war auch auf der Seite, die dem Publikum zugewandt war, also man konnte die im Prozess sehr gut sehen. Und in seiner Aussage hat er deutlich gemacht, dass die Tat noch lange nicht verdaut ist, also dass er bis heute damit kämpft. Direkt nach der Tat, hat er geschildert, war er immer aufgeregt, schreckhaft. Wenn zum Beispiel in einem Supermarkt jemand schnell auf ihn zugekommen ist, plötzlich um die Ecke gekommen ist. Und bis heute arbeitet der Mann nicht mehr in seinem ursprünglichen Beruf. Also er arbeitet nicht mehr im Hafthaus, nicht mehr mit Inhaftierten.
Wie habt ihr in der Lokalredaktion von dem Fall erfahren? Wie läuft das in der JVA? Gibt es da eine normale Pressemitteilung von der Polizei oder wie funktioniert das?
Also die Tat war an einem Mittwochabend Ende September 2023. Davon erfahren hat die Redaktion über eine gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der JVA Frankenthal am Freitagnachmittag, also fast zwei Tage später. Darin war dann der Vorfall geschildert, ja, aber noch sehr viele Fragen auch zu dem Zeitpunkt offen. Es liefen auch noch Ermittlungen, zum Beispiel eben zur Tatwaffe.
Die war lange unklar, kann es sein?
Es hat sich letztlich rausgestellt, dass er den JVA-Beamten mit einer Tellerscherbe attackiert hat. Es war aber zunächst nur die Rede von einem Gegenstand. Das hätte auch etwas anderes, eine Fliese oder ein Stück von einem Möbel sein können. Und tatsächlich hatte Ali K. sich auch zwei Werkzeuge oder Waffen gebastelt. Eben diese Scherbe, mit der er den JVA-Beamten in den Hals gestochen hat. Bei seiner Flucht hatte er noch ein zweites Stichwerkzeug dabei. Und zwar hat Ali K. sich aus einem Bolzen, mit dem das Bett an der Wand befestigt wird, und einem angeschmolzenen Plastikteil von einem Feuerzeug noch ein zweites Werkzeug gebastelt.
Da steckt ja schon eine ganz schön hohe kriminelle Energie dahinter.
Auf jeden Fall. Das war auch im Prozess und im Gutachten letztlich deutlich. Er hat aus Langeweile, ja, aus Dingen, die in seiner Persönlichkeit auch begründet sind, im Grunde den Kick von so einer Tat auch gesucht. Auch die Vorfälle, die sich davor in anderen JVAs ereignet haben, wurden letztlich von dem Gutachter so eingeschätzt, dass er aus dieser Gewalt auch so eine Art Befriedigung, so einen Kick zieht.
Du redest gerade schon von dem Prozess, der ist relativ zügig gestartet, wenn ich das richtig gelesen habe, nach der Tat. Wie lange hat es gedauert?
Ja, in etwa ein Jahr nach der Tat war Prozessauftakt.
Und weißt du noch, wie viele Prozesstage es da gab?
11 Verhandlungen, genau.
Und es sind unheimlich viele Zeugen befragt worden, richtig?
Ja. Also man hat wirklich versucht, ein ganz detailliertes Bild von dieser Tatnacht zu zeichnen. Da waren neben dem Opfer selbst und seinem Kollegen natürlich Polizisten, die im Einsatz waren an diesem Abend. Es waren andere Kollegen, die zu Hilfe geeilt sind, kamen zu Wort. Mithäftlinge auch, die zu ihrer Einschätzung des Angeklagten befragt wurden. Rechtsmedizinische Gutachten. Es gab einen Überraschungszeugen auch im Grunde. Das war der Bruder des Angeklagten. Zu Prozessauftakt hat Ali K. zunächst mal die Tat vollkommen abgestritten und gesagt, das sei alles eine Lüge und er sei ein Opfer des Justizsystems, werde davon abgehalten, mit seinen Angehörigen Kontakt aufzunehmen. Und er hat auch seinen Pflichtverteidiger abgelehnt. Er hat gesagt, er vertraut ihm nicht. Er möchte einen eigenen Anwalt einsetzen. Und er sei dazu auch schon mit seinem Bruder, der in Dänemark lebt, in Kontakt. Dieser Bruder bzw. ein Vermittler, der den Kontakt zu diesem Bruder herstellen konnte, hatte sich wohl kurz vor Prozessauftakt dann auch in der JVA Dietz, wo Ali K. inhaftiert war, gemeldet. Und der wurde dann tatsächlich an einem der Prozesstage auch eingeladen, um eben zu schildern, wie er seinen Bruder wahrgenommen hat. Wobei die beiden sich auch lange nicht mehr gesehen hatten. Ali K. war seit 2019 in Deutschland und für seine Familie am Ende auch im Grunde abgetaucht. Die wussten gar nichts.
Ihr habt da ja in Frankenthal eine ziemlich gute Struktur, was das angeht, Infrastruktur. Also ihr habt die eigene JVA und ihr habt auch das Landgericht. Magst du mal beschreiben, ist das ein großer Saal da in Frankenthal, in dem das stattgefunden hat? Wie muss ich mir das vorstellen da?
Der Prozess selbst hat stattgefunden in Sitzungssaal 20. Das ist der größte Sitzungssaal des Landgerichts im zweiten Obergeschoss. Und das Verfahren war wahnsinnig gut gesichert. Also die Sicherheitsvorkehrungen dort im Landgericht sind sowieso immer natürlich da, aber an diesen Prozesstagen waren die nochmal sehr hochgefahren. Das ging schon los, wenn du reingekommen bist ins Landgericht, musstest du wie am Flughafen erstmal so eine Sicherheitsschleuse durchlaufen. Ich wurde durchleuchtet und dann ging es in den zweiten Stock. Dort gab es nochmal eine Sicherheitsschleuse mit Beamten, die kontrolliert haben. Und dort musste auch tatsächlich im Grunde alles abgegeben werden. Also alles, was als Wurfgegenstand benutzt werden könnte, eine Wasserflasche, Handys mussten abgegeben werden, Schlüssel, spitze Gegenstände und so weiter. Also man ist im Grunde
komplett gefilzt worden. Und
genau.
Was hat der Angeklagte, was hat der für dich für Eindruck gemacht da in dem Saal?
Er hat irgendwie auf mich, ich kann es gar nicht anders beschreiben, aber er hat einen irren Eindruck auf mich gemacht. Schon allein sein Äußeres. Er hat relativ langes, dunkles Haar, einen großen, langen Bart und ist sehr schmächtig. Das muss man vielleicht auch dazu wissen, ne? Er hat eine unglaubliche, aggressive Energie, aber er ist eigentlich ein ganz schmächtiger, schmaler Mann. Umso irritierender war das im Grunde, ihn zu sehen. Er hat sämtliche Prozesstage war er an Händen und Füßen gefesselt, die gesamte Verhandlungsdauer und umstellt von 8 Beamten in Schutzmontur. Und zwar angefangen oben vom Helm bis hin Brust, Schienbein, Armschoner, also das komplette Programm, auch mit Sturmhaube, nicht erkennbar eben. Ja, und er saß im Grunde während der Verhandlung die allermeiste Zeit apathisch auf seinem Stuhl, teilweise vielleicht sogar gelangweilt, könnte man sagen. Und ab und zu hatte er wie so einen Ausbruch gehabt. Da hat er plötzlich Dinge reingerufen, hat Aussagen zurückgewiesen, ja, aber manchmal auch wirklich wie aus dem Zusammenhang gerissen. Und dann ist er wieder in seine Apathie verfallen.
Du hast gesagt, es war im größten Sitzungssaal des Landgerichts. Das heißt, es durften Leute den Prozess verfolgen. Vom Hören, ja auch von der Berichterstattung, das klingt ja nach einem, man muss es ja so sagen, nach einem krassen Fall. Also wie viele Leute waren dann tatsächlich da auch vor Ort?
Im Landgericht hat man im Vorfeld des Prozessauftakts mit einem riesigen Interesse gerechnet. Also deshalb auch die Wahl des Saals. Und tatsächlich war ein gewisses Medienaufgebot am ersten Tag und auch zur Urteilsverkündung. An den anderen Prozesstagen war das Besucherinteresse etwas geringer. Also ich würde sagen, zu Beginn und am Ende des Prozesses waren vielleicht so 30, 40 Menschen in den Zuschauereien. Es gab aber auch Tage, da war ich im Grunde ja mit einer Handvoll Menschen dort gesessen und habe den Prozess verfolgt.
Du hast jetzt gesagt, wie Ali K. da saß und diesen Prozess verfolgt hat und wie viele Zeugen tatsächlich auch ausgesagt haben. Dann wurde ja auch rekonstruiert, wie es dazu kommen konnte. Und da muss doch auch was dazu gesagt worden sein, wie die Beziehung zwischen Häftling und JVA-Beamter gewesen ist. Kannst du dazu was sagen?
Also der Beamte wurde durchweg von seinen Kollegen, aber auch von anderen Inhaftierten als ein sehr freundlicher, als hilfsbereiter JVA-Beamter geschildert. Man hat ihm das auch im Grunde schon angesehen. Hatte wirklich auch einen ganz offenen, freundlichen Blick. Das Opfer muss tatsächlich noch wenige Tage vorher sogar Ali K. geholfen haben beim Ausfüllen von einem Antrag. Er hat ihm Tabak besorgt, auf dessen Wunsch hin. Also alles diese Dinge haben auch letztlich dazu geführt, dass er und sein Kollege völlig arglos in diese Zelle gegangen sind.
Ich hatte ja ganz am Anfang gefragt, ob das naiv war oder so, aber ich glaube in der Tat, es ist so, da baut sich ja mit der Zeit auch ein Vertrauensverhältnis zwischen den Justizvollzugsbeamten und den Häftlingen dort auf. Und ich glaube, das ist auch für die Justizvollzugsbeamten zum Teil ganz schwierig, da dann auch zu gucken, wie weit muss die Distanz sein, wie nah darf ich die an mich ranlassen. Ja, man verbringt den ganzen Tag da bei seiner Arbeit irgendwie und es gehört dazu. Und ich sag mal, sind ja nicht alles nur schlechte Menschen, die da jetzt in der JVA sind. Gibt es ja auch sicherlich welche, die einfach Pech gehabt haben im Leben und auf die schiefe Bahn geraten sind. In dem Fall sicherlich ein bisschen anders der Fall, aber ich glaube, in der Tat, wenn man so einen Job macht, muss man ja eigentlich Menschen mögen. Sonst braucht man den ja gar nicht machen. Kann ich mir schon sehr schwer vorstellen.
Ja, das stimmt schon. Andererseits, und das zeigen natürlich solche Fälle auch, und das hat man in der JVA auch genauso bewertet, man darf nie nachlässig sein. Man muss immer wachsam sein. Du hast es vorhin gesagt, im Grunde ist es schon so, ein JVA-Beamter muss zur Arbeit gehen und jeden Tag damit rechnen, dass etwas passieren kann. Also man darf sich nicht in so einer Sicherheit wiegen. Das Perfide in diesem Fall war, und das war auch so im Prozess herausgearbeitet worden, dass man davon ausgehen muss, dass Ali K. sich genau diesen Beamten auch ein Stück weit gezielt ausgesucht hat, weil er ihn als freundlich, als hilfsbereit erlebt hat und vermeintlich als leichtes Opfer gesehen hat.
Ali K., wir wissen von ihm, dass er vorher schon in Haftanstalten auffällig geworden ist, hast du gesagt. Wir wissen, dass er irgendwie wohl auch gefährlich ist und so eine aggressive Energie hat. Was wissen wir zu Ali K. sonst noch?
Also er ist wohl aufgewachsen in Syrien. Die Familie war auf der Flucht und Ali K. ist 2019 über Dänemark nach Deutschland gekommen. Die kriminelle Karriere ist im Grunde schon in der Erstaufnahme gestartet. Insgesamt hat die Richterin am Ende von 69 Straftaten gesprochen. Also er hat schon eine ganze Menge auf dem Kerbholz gehabt. Das ging über einen Schubser gegen einen Mitarbeiter der Erstaufnahmestelle, weil er sich in der Schlange nicht schnell genug bedient gefühlt hat. Das ging Drogengeschäfte. Supermarktdiebstahl, und zwar in einer Dreistigkeit, und das ist schließlich auch mit eingeflossen in die Bewertung seiner Persönlichkeit, dass er teilweise grinsend wohl in die Überwachungskamera geschaut hat und dabei einen Joghurt gegessen hat, den er sich gerade aus dem Kühlregal genommen hatte. Also er hat über die Zeit, die er hier in Deutschland war, den Eindruck gewinnen müssen, er kann sich im Grunde viel alles erlauben, was er will, denn seine Taten wurden lange, lange, lange nicht ernsthaft geahndet. Das war im Grunde auch am Ende im Urteil die Kritik der Vorsitzenden Richterin, die sehr klar benannt hat, wir haben hier mit einem trägen System zu tun. Wir verlieren über die föderalen Strukturen auch Häftlinge oder Straftäter aus den Augen und fördern damit eben den Eindruck, ich kann mir hier alles erlauben.
Jetzt hast du gerade schon über das Urteil geredet, aber wir haben noch gar nicht gesagt, wie war denn das Urteil?
Das Landgericht Frankenthal hat kurz vor Weihnachten 2024 Ali K. letztlich zu 17 Jahren Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Neben der Tat in Frankenthal waren in dem Prozess auch zwei Vorfälle, die schon früher in anderen JVAs passiert waren, mit eingeflossen. In Wittlich, wo Ali K. in Untersuchungshaft war, soll er einem Justizvollzugsbeamten einen Kopfstoß gegeben haben, sodass der benommen in die Hocke gegangen ist. Einem anderen Kollegen soll er auf dem Weg zur Dusche in die linke Hüfte getreten haben. Ein anderer Vorfall hat sich dann später noch in Schwalmstadt ereignet. Dort sollte Ali K. in einen besonders gesicherten Haftraum gebracht werden. Auf dem Weg dorthin wurde er begleitet von Justizvollzugsbeamten, die in Schutzmontur waren und unter anderem ein Plastikschild zu ihrem Schutz getragen haben. Ali K. hat dann gegen eines der Schilder so heftig getreten, dass der kleine Finger des Beamten gebrochen war.
Jetzt hattest du ja gerade gesagt, dass er aus Syrien gekommen ist. Ich habe mich jetzt gerade gefragt, kann es sein, dass er irgendwann abgeschoben wird?
Das hat mich auch interessiert im Nachgang, denn das Urteil fiel ja ungefähr in der Zeit, als als es klar war, dass man schärfer Straftäter auch abschieben will und dass Syrien durchaus auch wieder wahrgenommen wird als ein Land, in das man abschieben kann. Ich habe versucht, es rauszufinden und habe damals beim Landesinnenministerium nachgefragt. Ich habe beim Landesjustizministerium nachgefragt. Die haben mich an die Kommune verwiesen, in der die JVA sich befindet, wo er im Moment einsitzt. Da bin ich aber dann tatsächlich nicht mehr weitergegangen, weil, und das ist vielleicht auch noch wichtig, zu dem Zeitpunkt, als ich diese Recherche dann angefangen habe, auch noch gar nicht klar war, ist das Urteil rechtskräftig. Da gab es nämlich auch noch einen Zwischenfall bei der Urteilsverkündung.
Also das Urteil wurde verkündet und dann?
Normalerweise hat ein Verurteilter dann ja die Möglichkeit, Rechtsmittel gegen das Urteil einzulegen. Im Falle Ali K. hat er quasi impulsiv, wie er immer wieder im Verfahren auch ausgebrochen ist, in die Urteilsverkündung der Vorsitzenden Richterin hinein gesagt, ja, ich nehme das Urteil an. Da ist natürlich erstmal allen die Kinnlade runtergefallen, weil man im Gericht davon ausging, ihm ist überhaupt nicht klar, was für eine Tragweite so eine Aussage hat. Tatsächlich hat sein Pflichtverteidiger dann auch vorsorglich doch Rechtsmittel eingelegt. Und es musste eben entschieden werden, ist die Aussage des Angeklagten tatsächlich belastbar und ist das Urteil damit rechtskräftig. Es stand damals auch im Raum, ob das Urteil dem Bundesgerichtshof vorgelegt werden muss zur Überprüfung. Letztlich hat dann aber der Verteidiger doch die Rechtsmittel zurückgezogen. Also das Urteil ist rechtskräftig.
Jetzt hast du gerade schon des Öfteren über die Persönlichkeit von ihm gesprochen. Da würde ich gerne nochmal drauf zurückkommen. Ich habe in deinen Texten gelesen, da ging es um einen Wert und ich glaube, du weißt, was ich meine. Erzähl doch mal, also was ist das da für ein Wert und wie war das Thema in der Verhandlung?
Das Gericht hat für dieses Verfahren einen enorm erfahrenen und renommierten Gutachter mit dazu geholt. Das war der Harald Dresing aus Mannheim. Der hat sich Ali K. im Laufe von, ich glaube, 7 Verhandlungstagen sehr genau angeschaut, hatte auch schon im Vorfeld ein Gutachten darüber erstellt, dass er ihn grundsätzlich für schuldfähig hält. Und dieses Urteil von Herrn Dresing, das war aus meiner Wahrnehmung heraus im Grunde der Kipppunkt von diesem Verfahren. Weil ab da war klar, diese Tat und alles andere, was Ali K. in der Vergangenheit gemacht hat, ist begründet in seiner Persönlichkeit. Dresing ist, ich habe es gerade gesagt, ein sehr erfahrener, renommierter Gutachter, hat also mit vielen Straftätern zu tun. Und von ihm stammt die Aussage, einen solchen Menschen hat er noch nie begutachtet. Grundlage für sein Urteil war ein sogenannter Psychopathieindex. Da werden 20 Kriterien abgefragt. Und am Ende dieses Testes steht ein Wert von 40. Dieser Wert wird, so ist mein Verständnis, so gut wie nie erreicht. Im Grunde gilt schon alles, was über 25 liegt, als alarmierend. Ali K. ist am Ende nach der Einschätzung von Dresing auf 37,5 Punkte gekommen.
Wahnsinn, oder? Also extrem hoher Wert.
Die Staatsanwältin hat es ganz gut zusammengefasst. Eine tickende Zeitbombe.
Hat der Gutachter gesagt, ob er so einen Wert schon mal irgendwo gehört hat? Also
Nein. Also er hat gesagt, das ist der höchste Wert, der ihm je begegnet ist.
Und dementsprechend dann auch das Urteil mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Das heißt, er kommt nicht mehr auf freien Fuß.
Das war die Aussage der Vorsitzenden Richterin ganz klar. Wir werden alles, was in unserer Macht steht, tun, damit sie nie wieder in Freiheit kommen. Tragische im Grunde an dieser Geschichte ist, dass Dresing Ali K. auch bescheinigt hat, dass er nicht therapierbar ist. Also bedeutet, dieser Mann ist Anfang 20, wird sein Leben hinter Gittern verbringen. Man kann aber dort nicht mit ihm arbeiten. Er bleibt eine dauerhafte Gefahr. Dresing hat auch unterstrichen, dass man sich nicht in Sicherheit wiegen darf bei ihm. Das heißt, er kann auch ganz gezielt sein Verhalten an der Situation anpassen, ein erwünschtes Verhalten an den Tag legen, um dann eben wieder aus der Überraschung, aus dem Hinterhalt zuzuschlagen, wie er es in Frankenthal ja gemacht hat.
Was ein Fall. Also das Opfer, was, sag ich mal, irgendwie wahrscheinlich das ganze Leben irgendwie auch damit zu tun hat. Und Der Ali K., ich meine, der ist geflüchtet von Syrien, der hat sich wahrscheinlich auch vielleicht irgendwann mal ein besseres Leben irgendwie erhofft. Das ist, sag ich mal, auch komplett schief gegangen.
Genau das hat er selbst an einer Stelle ausgesagt wohl. Er ist nach Deutschland gekommen, weil er sich hier ein Leben aufbauen will. Darauf hat die Richterin in ihrer Urteilsbegründung auch rekrutiert und hat gesagt, in Deutschland werden sie sich nie ein besseres Leben aufbauen können. Und das haben sie sich selbst zuzuschreiben.
Da kann man nicht mehr viel zu
sagen.
Das
ist wahr. Da fehlen einem fast die Worte.
Ich will vielleicht noch was ergänzen. Also in diesem Prozess gab es viele eindrückliche Momente. Und besonders, und das hat auch mein Kollege Andreas Schlick aus Landau, der 2 Prozesstage für mich übernommen hat, so wahrgenommen, war eine der beeindruckendsten Figuren die vorsitzende Richterin. Eine erfahrene Juristin, die hat unter anderem den Prozess geleitet gegen den Somalier, der in Ludwigshafen-Oggersheim 2 Handwerker auf offener Straße getötet hat. Und sie hat in einer Klarheit diesen Prozess geleitet und auch in ihrem Urteil deutlich gemacht, wir lassen den Rechtsstaat nicht an der Nase herumführen. Wir schützen unseren Rechtsstaat und wir sind ein wehrhaftes Land. Und auch diesem Eindruck eben widersprochen, den Ali K. viel zu lange haben musste, dass er die Justiz an der Nase rumführen kann und dass er sich hier alles erlauben kann. Also diese vorsitzende Richterin hat den Prozess wirklich geprägt, muss man sagen, und hat auch für ihre Urteilsbegründung im Nachhinein positive Reaktionen bekommen. Unter anderem hat sich die Gewerkschaft der Justizbeamten in einer Pressemitteilung explizit dazu geäußert und hat gesagt, das war eine wichtige Urteilsbegründung, die darstellt auch, wo es im Justizsystem krankt, hat den Finger in die Wunde gelegt und auch eben deutlich gemacht, was für einen Dienst diese Justizbeamten für unsere Gesellschaft leisten. Und zwar jeden Tag. Jeden Tag mit der Unsicherheit gehe ich hier morgens zur Arbeit und weiß nicht, ob ich abends wieder gesund und unverletzt nach Hause komme.
Die Tat ist passiert, ein Urteil wurde gefällt, klare Worte wurden gesprochen. Wie ging es danach in der JVA Frankenthal weiter? Konnten die Kollegen des JVA-Beamten ganz normal wieder in ihren Job starten? Konnte wieder Alltag in die JVA einkehren?
Also tatsächlich hat diese Tat natürlich alle dort wahnsinnig aufgewühlt in dem Herbst 2023. Und es ist auch etwas, was man so nicht leicht wegsteckt. Die JVA-Leiterin hat mir jetzt in unserem Gespräch vor diesem Podcast nochmal auch geschildert, dass insgesamt ihre Mitarbeiter, die Kolleginnen dort, sehr zufrieden waren mit dem Urteil und dass es ihnen auch geholfen hat, mit der Tat auch ein Stück weit abzuschließen. Denn man muss ja überlegen, sie hat da auch nochmal das deutlich gemacht, das sind ja neben den beiden, die da in der Zelle waren, neben den Kollegen, die dann letztlich dazu beigetragen haben, dass der flüchtende Täter überwältigt werden konnte, hat sie gesagt, das ist dann auch der Nachtdienst, der dann das Blut aufwischt, was auf dem Flur liegt. Also das geht in die ganze Breite der Belegschaft rein und wühlt alle natürlich auf. Und mit dem Urteil, das als ein klares, starkes Urteil auch empfunden wurde, konnte man ein Stück weit auch abschließen.
Vielleicht als letzte Frage, wie hast du so in deiner Zeit jetzt die JVA in Frankenthal, wie erlebst du das da? Ist das in der Stadtgesellschaft ein Thema? Spielt es eine Rolle? Wie geht man damit um in Frankenthal?
Ja, es ist nicht so eine ganz einfache Frage. Also ich empfinde und wir von der Redaktion empfinden die Anstaltsleitung als sehr offen. Wir können mit jeder Anfrage im Grunde reingehen in die JVA und haben auch vielfältig Berichterstattung. Und ich höre da schon auch immer raus, dass der Wunsch ist, der Bevölkerung ein Stück weit auch zu vermitteln, was für eine Arbeit wird dort gemacht, was für eine Arbeit wird dort geleistet. Denn JVA-Beamte, mit denen ich spreche, sagen auch, es belastet sie ein Stück weit, dass dieser Beruf auch kein gutes Image hat, während sie wissen oder im Grunde mit dieser Haltung auch zur Arbeit gehen, wir schützen unsere freie Gesellschaft. Wir sorgen dafür, dass diejenigen, die straffällig werden, auch weggesperrt werden.
Sonja, vielen Dank für die Geschichte. Schön, dass du da warst und sie erzählt hast. Ich weiß nicht, ob unsere Hörer das gerade mitbekommen haben. Im Hintergrund hatten wir passend zum Crime-Podcast auch noch ein bisschen Martinshorn. Da halten die Fenster hier nicht mit. Ich freue mich auf unsere nächste Folge. Ja, wäre schön, wenn du mal wiederkommst. Ich glaube, Frankenthal wird bestimmt noch mal wieder was liefern. Vielen Dank.